Auch wenn wir heute schon gebetet haben, in Kreisen gebetet haben, Heinz gebetet hat, ich muss das mit meinem Herrn nochmal klären und ich will auch nochmal beten. Jesus Christus, einfach dir nicht nur Danke sagen für das, was du uns bisher schon ausgeteilt hast, was wir schon von dir empfangen durften. Herr, auch weiterhin bitten, Herr, dass du auch diese Einheiten segnest, dass du unseren Geist wach machst, dass du von diesen Ohren, von denen wir gerade gehört haben, die ein Anliegen haben, dein Wort wahrzunehmen, deinen Willen zu verstehen und auch in diesem Willen zu leben, diesen Willen zu tun, Herr, dass du das jetzt in unseren Herzen bewirkst. Dafür will ich bitten und um deinen guten Geist bitten, der uns da in diese Wahrheit leitet. Schenke das aus Gnade, auf die sind wir angewiesen und du gibst gerne und darum danke ich dir jetzt schon dafür. Amen. So, kommt rein. Kommt rein, setzt euch und wir starten euch. Also hier an der Folie ganz kurz noch der Überblick, wo wir ungefähr uns befinden. Darüber werde ich auch jetzt nicht mehr viel reden, sondern euch gleich da hineinnehmen in das, was wir machen. Eine Sache muss ich noch kurz sagen. Man hat mich gebeten zu fragen, wem dieses Notizblatt hier gehört. Ja, ich glaube, also daneben. Darf ich es euch einfach, reicht durch, bis jemand es nimmt. Ja, okay, wunderbar. Also, was haben wir gemacht? Gestern Abend sind wir gestartet in den Hebräerbrief und haben uns den ersten Vers angeschaut, beziehungsweise die ersten eineinhalb Verse uns angeschaut. Und was haben wir gesehen? Der Hebräerbriefschreiber beginnt mit dem Höhepunkt der Offenbarung Gottes. Und der Höhepunkt der Offenbarung Gottes ist nicht weniger als der Sohn Gottes. Das ist darum geht es, darauf läuft zu, das ist der Höhepunkt. Über diesen Höhepunkt, über diesen Sohn Gottes, den Gott offenbart hat, hat er ihn auf vielerlei Art und Weise und sehr oft geredet. Das ist, was der Hebräerbrief uns in Vers sagt. Und wie hat er über diesen Sohn auf vielerlei Art und Weise geredet? Wie hat er über diesen Sohn oft geredet? Und der Hebräerbriefschreiber sagt uns, in den Propheten und durch die Propheten. Allein diese Wahrheit ist für mich ein Schlüssel zum Lesen und Verständnis der Schrift, dass alle Propheten von diesem Sohn geredet haben. Das hat für mich eine neue Welt und einen neuen Zugang zu meiner alten Bibel gegeben. So, das heißt, dass ich das Alte Testament neu angefangen habe zu lesen und mich zu hinterfragen. Also ganz bewusst, ich weiß, dass die Klassiker wie Jesaja, man recht schnell da hineinkommt. Und Daniel, auch wenn es das bisschen schwieriger ist, trotzdem, man findet sich schnell zurecht. Aber ich schlage bewusst solche Propheten wie Amos mal auf und frage mich, wo finde ich Jesus in Amos? Ja? Manchmal, was ist eigentlich Amos? Und wo steht, wo finden wir Amos? Aber wenn alle Propheten das getan haben, dann ist in mir eine große Neugier geweckt. Ich will es auch in den allen Propheten entdecken. Und das ist so mein persönliches Studium und meine persönliche Reise. Und das ist also, so beginnt der Hebräerbriefschreiber. Er sagt, Jesus ist der Höhepunkt der Offenbarung Gottes. Diese Offenbarung Gottes hat Gott vielfältig und auf vielerlei Art und Weise durch die Propheten schon verkündigt, über einen langen Zeitraum. Und er hat es nicht nur viel und oft darüber geredet, sondern hat auch viel und auf vielerlei Art und Weise das offenbart. Das heißt, die Offenbarung von Jesus hat er in verschiedenen Aspekten, in vielfältiger Art und Weise, hat er den Sohn schon eigentlich vorher verkündigt. Und der Hebräerbriefschreiber zeigt uns in Kapitel 1, die Verse 2 bis 3, er gibt uns in gewisser Weise einen Einblick. Er gibt uns in gewisser Weise so ein paar Beispiele von dieser Vielfalt. Was hat Gott schon über Jesus alles gesagt? Und ich habe euch schon immer wieder das gesagt. Ich gebe euch noch mal kurz als Erinnerung. Was hat er über ihn schon gesagt? Er hat darüber geredet, dass dieser Sohn, Jesus Christus, dass er der Sohn ist. So beginnt es. Das ist der Höhepunkt. Das ist das Entscheidende. Dieser Jesus Christus ist nicht irgendeiner, der ein Engel oder niedriger als die Engel ist. Es ist nicht weniger und kein geringerer als der Sohn Gottes selbst. So beginnt er. Das ist ganz, ganz wichtig. Und weil er der Sohn ist, sagt er, damit ist er auch ein Erbe. Weil der Sohn, der erbt, egal, der bekommt's, der kriegt's, darum geht's. Und dann sagt er, und er ist nicht nur der Sohn und er somit ist nicht nur der Erbe, er ist auch der Schöpfer. Und weil er der Schöpfer ist, ist er auch nämlich Gott selbst, weil der Gott ist Schöpfer. Also allein das ist schon vielfältig, was er da über Jesus sagt. Dann sagt er aber auch, er ist nicht nur der Sohn, er ist nicht nur ein Erbe, er ist auch nicht nur der Schöpfer und er ist nicht nur der Abglanz seiner Herrlichkeit, er ist nicht nur Gott selbst, sondern er ist auch der Retter. Und weil er der Retter ist, ist auch König und Herrscher. So, allein in diesen ersten Versen eine gewaltige Vielfalt an der Offenbarung des Wesens Gottes, okay? Jetzt würde ich Folgendes machen. Wenn ich an irgendeiner anderen Stelle der Bibel wäre und das in meiner Gemeinde oder in unserem Seminar oder in der Bibelschule oder predigen sollte und ich wäre an einem anderen, in einem anderen Buch der Bibel, dann würde ich hingehen und sagen, okay, wie viele Aspekte hat mir der Hebräerbriefschreiber vorgeschlagen? Ich würde zählen, eins, Sohn, Erbe, Schöpfer, Gott selbst, Retter, Herrscher. Dann würde ich mindestens so hier 5 Predigten darüber schreiben und würde hingehen und mit jedem Aspekt würde ich eine Suche starten, wie hat er das getan? Wie hat Gott das offenbart schon vorher? Und dann müsste ich ins Alte Testament und überall das Alte Testament durchforschen und würde schauen, wo hat er schon auf vielfältige Art und Weise über den Sohn geredet? Das wäre jetzt meine Aufgabe als Lehrer und das würde ich machen. Und dann würde ich das meiner Gemeinde oder meinen Schülern präsentieren und sagen, guck mal da. Dann würde ich hingehen und sagen, okay, wo hat er über den Erben geredet? Das ist ein spannendes Studium. Und dann würde ich das Alte Testament durchforschen nach dem Begriff Erbe. Und dann würde ich eine Menge entdecken. Und so würde ich jeden einzelnen Aspekt von dieser Offenbarung betrachten und sie im Alten Testament suchen. Das wäre ein sehr nutzvolles und ja, ein herrliches Studium. Das Herrliche dabei, aber jetzt hier beim Hebräerbrief, das muss ich gar nicht machen. Wisst ihr warum? Das hat er schon für mich gemacht. Und darum mag ich diesen Brief. Warum? Weil er mir jetzt erstmal beibringt, Willi, wenn du über die Vielfalt der Offenbarung Gottes über den Sohn von den Propheten lernen willst, ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Und das, was folgt, ist Kapitel 1, Verse 15 bis 14, der erste Teil seiner Argumentation. Er zeigt mir und er bringt mir jetzt bei, er sagt, ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Du musst jetzt mal gar nicht selber suchen, ich habe schon ein paar für dich gefunden. Noch nicht alle, er hat ja gesagt, ich habe ja kurz geschrieben. Von daher, er hätte auch viel länger darüber schreiben können und viel mehr Stellen aufbringen können. Aber das ist, was er tut. Er gibt dir und mir beispielhaft, wie wir diese Vielfalt der Offenbarung Gottes im Alten Testament entdecken können. An welchen Stellen redet er nämlich über den Sohn? An welchen Stellen redet er über ein Erbe? Und das ist, was ich immer wieder sage. Es kann sein, dass wenn wir im Alten Testament diese Stellen sehen, wir gar nicht auf den Gedanken allein kommen würden. Da ist ja die Rede von Jesus. Und darum ist es so hilfreich, im Hebräerbrief einen Lehrer zu haben, der mir aber sagt, es ist so. Und wie gesagt, wie der Heinz das schon gesagt hat, wenn es da steht, dann muss ich das mir erbeten. Ich finde das einen tollen Gedanken. Und selbst wenn ich es nicht verstehe und ich sage, aber wenn ich das lese, da sehe ich gar nicht Jesus. Aber der Hebräerbriefschreiber sagt, das ist Jesus. Was mache ich? Ab auf die Knie und sage, Herr, bitte zeig mir da Jesus, bis er mir das offenbart. Ich danke dir, Heinz, dass du das da und da so gut hineingenommen hast. Ich liebe es sowieso, ich will an dieser Stelle es bekennen, weil ich viel lachen kann. Es tut gut. Und wisst ihr warum? Nicht nur, weil ich gern lache, sondern eins der Kritikpunkte in der Gemeinde, in der ich diene, von den älteren Geschwistern ist, dass ich Menschen zum Lachen bringe. Das ist ein Anstoß. Und ich muss, wenn ich predige bei uns in der Gemeinde, mir echt zweimal überlegen, was ich sage. Es könnte sein, die Leute können lachen. Ja. Und ich hab mich hingesetzt, sorry, ich schweife ein bisschen ab, mich hingesetzt und habe mir die Bibel genommen und gesagt, wo steht die Bibel in der Bibel, dass ich nicht lachen darf? Ich habe eine Bibelarbeit darüber geschrieben und habe durchgearbeitet und damit das Evangelium versucht zu verstehen, was unsere Freude ja ist. Gell? Und dann bin ich hin und wollte das in unserer Gemeindestunde halten, wollte die alten Leute belehren. Und ich denke, das wird nichts bringen. Und dann habe ich mich um Entschuldigung gebeten. Ich sagte, es tut mir leid, wenn ich euch zum Lachen bringe. Ich werde mich bemühen, es nicht mehr so oft zu tun. Vergebt mir, wenn es doch passiert. Ich hoffe einfach auf die Gnade. Und jetzt komme ich hier und ich darf sitzen. Und vielleicht habt ihr gehört, laut lachen, das tut mir gut. Da atmet meine Seele. Von daher, herrlich, herrlich. Gehen wir, kommen wir zurück. Also, der Hebräerbrief. Schreiber bringt uns bei, wie wir die Schrift, wie wir das Alte Testament lesen. Und ich möchte mit euch jetzt diesen Weg folgen. Lasst uns diesen Lehrer mal anhören und lasst uns mal diese Stellen anschauen, mit denen er das jetzt belegt. Was jetzt kommt, nämlich in der Argumentation Teil 1, ist nichts anderes, als dass er die Punkte, die er vorher erwähnt hat, jetzt mit alten Stellen des Alten Testaments belegt. Also das heißt, wenn er gesagt hat, Jesus wurde bezeugt als Sohn, dann finden wir jetzt eine Argumentation, wo steht was über den Sohn. Wenn er darüber geredet hat, dass er ein Erbe, dann wird er das irgendwie mit einer Bibelstelle belegen. Und wenn er gesagt hat, dass er der Schöpfer ist, dann kommt das auch ihm irgendwo das vor. Das heißt, die Bibelstellen aus dem Alten Testament, die er jetzt zitiert, haben was mit dem zu tun, was er in Kapitel 1, Verse 2 bis 3 gesagt hat. Das will er jetzt untermauern. Versteht ihr so die Logik? Von daher, das ist eine Beweisführung. Und das ist ein Prinzip. Das ist ein göttliches Prinzip in der Zahl 3. Erst kommt ein Statement, eine Aussage. Dann kommt ein Beweis von der Schrift. Und dann kommt eine Aufforderung, das zu hören und das anzunehmen und danach zu leben. Und das Prinzip immer wieder im ganzen Hebräer durch, wirklich so spiralförmig. Eine Aussage, eine Wahrheit des Evangeliums, ein Beleg von der Schrift und dann mit der Bitte, mit der Ermahnung, bitte haltet euch daran, bitte lebt danach, seid konsequent, nehmt es in Anspruch und so weiter und so fort. Gut, Vorrede vorbei, los geht's. Ich möchte euch den Vers 4, vom Vers 4 ausgehend jetzt die Argumentation aufzeigen. Nachdem er diese Vielfalt Jesu aufgezeigt hat, sagt er, und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie er auch einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Also all diese Punkte, anhand all dieser Punkte merken wir, wie erhaben Jesus doch ist und wie vorzüglich er ist. Allein wenn man das anschaut, die Engel anschauen und ihn anschauen, Jesus ist erhabener als die Engel und sein Name ist vorzüglicher. Und der Übergang ist folgendes. Er sagt, und sein Name ist viel vorzüglicher als der Engel. Und dann kommt Vers 5, die erste Argumentation. Er sagt, denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Könnt ihr folgen der Logik? So, Jesus' Name ist viel erhabener. Welcher Name ist erhabener? Von welchem Namen redet er? Jesu Namen, nämlich Sohn Gottes, das ist der erhabene Name. Zu keinem Engel sagt Gott, zu keinem Engel, du bist mein Sohn. So, Jesus ist allein schon wegen diesem Titel erhabener und vorzüglicher als die Engel. Weil Gott spricht zu den Engeln anders. Gott redet mit den Engeln anders. Er gibt ihnen eine andere Aufgabe, er gibt ihnen eine andere Stellung, die haben einen anderen Dienst. Aber beginnen bei den Namen. Engel haben auch einen Namen. Er wird davon reden, von Feuer und von Winden und von diesen Dingen. Aber Jesus hat einen vorzüglicheren Namen, weil dieser Name ist nämlich Sohn Gottes. Und er will das jetzt belegen. Und das tut er, indem er was tut? Er zitiert. Und was zitiert er? Einen der Propheten. Einen der Lieblingspropheten neben Jesaja. Den Propheten schlechthin, David. Weil David ein Prophet war, sagt Petrus, zitiert er. Und auch wenn das in unserer Bibel nicht sofort aufleuchtet und er sagt nicht, wie es im Psalm 2 steht, so trotzdem wissen wir, weil wir eine gute Bibel haben mit Querverweisen oder gute Bibelleser sind und uns dieser Wortlaut bekannt vorkommt, wir merken, das ist ja Psalm 2. Jetzt passiert Folgendes. Wir lesen und schlagen Psalm 2 auf. Auf die Gefahr, mich zu wiederholen, ich möchte euch wirklich nicht verlieren, dass ihr mit mir diesen Weg hier gehen könnt. Er sagt, Jesus ist höher als die Engel. Warum? Er hat einen höheren Namen. Dieser Name ist Sohn Gottes. Und warum? Weil Gott ihn so genannt hat. Und er sagt, und ich zeige das euch. Das heißt, er zitiert Psalm 2, ich lese euch Vers 7. Und ihr merkt, das ist genau der Wortlaut. Lasst mich die Anordnungen des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute. Wenn ihr jetzt zwei Bibel parallel hättet, dann würdet ihr Hebräer lesen und in dem Psalm und ihr würdet merken, okay, guck mal, das ist ja genau das. Seid ihr mit mir, wenn ich sage, das steht hier im Psalm 2, das ist, was im Hebräer stand? Okay, das ist noch keine große Erkenntniskunst, aber es ist schon viel. Wisst ihr, warum es ist viel? Jetzt weiß ich, und was habe ich jetzt schon gelernt? Um wen geht es im Psalm 2? Um Jesus. Um wen geht es da nicht? Um David. Das ist eine, vielleicht klingt das jetzt banal, aber eine fundamentale Erkenntnis. In dem Psalm 2 geht es nicht um David, hier geht es um Christus. Warum? Weil der Hebräerbriefschreiber mir das gesagt hat. Und das habe ich jetzt gelernt. Spätestens ab jetzt und ab heute darf keiner von euch Psalm 2 lesen, ohne Christus darin zu finden. Wenn ihr das tut, dann lest ihr nicht Psalm 2, wie der Geist Gottes ihn geschrieben hat. Nicht mit der Intention und nicht mit der Botschaft. Jetzt müssen wir ganz kurz ein, zwei Sachen da einordnen und verstehen. Folgendes: Wenn wir die Psalmen lesen, Luther übrigens hat gesagt, die Psalmen sind die Bibel in klein. Das heißt, alles, was wir in der ganzen Bibel haben, haben wir komprimiert in den Psalmen zusammen. Und darum sind die Psalmen das meistzitierteste Buch im Neuen Testament. Das heißt, wenn die Autoren des Neuen Testaments biblische Belege gebraucht haben, um ihre Wahrheit auszudrücken, haben sie die Psalmen zitiert. Und zwar durchweg. So, jetzt müssen, wenn wir die Psalmen lesen, dann werden wir in den Psalmen, müssen wir ganz genau hinschauen, wer sagt was. Wir haben am Hebräer 10, Heinz hat vorhin das zitiert und gelesen, wir müssen genau gucken, redet gerade der Psalmist? Redet der Psalmist und dann sagt er was über sich, sagt er was über Gott, sagt er was über den Messias? Müssen wir genau hingucken. Oder müssen wir genau gucken, redet da gerade Gott selbst und sagt was über den Psalmist oder über den Messias? Oder redet da der Messias und sagt was über sich selbst, über den Psalmist, über Gott? Also wir müssen ganz genau gucken, wenn wir die Psalmen lesen, wer redet gerade? Wer spricht gerade? Damit wir da wirklich bei der Deutung und bei der richtigen Auslegung bleiben. Und dann nicht, und in all diesen Dingen, was fehlt, was normalerweise, oder was habe ich nicht gesagt, was normalerweise wir als erstes suchen? Wo bin ich? Das ist die Art, wie wir die Psalmen lesen. Was sag ich oder was sagt der Herr zu mir? Das ist unser Zugang zu den Psalmen. Darum lieben wir die Psalmen. Wir können mit denen so identifizieren. Warum? Ja, Leiden von David. Oh, ich leide ja auch. Oh, voll gut. Ich bin nicht alleine. Nein, nein. Das ist ein anderer Zugang. Das ist ein anderer Zugang. Jetzt passiert Folgendes. Was möchte ich machen? Wenn ich jetzt weiß, im Psalm 2 geht es um Christus. Und zwar mit der Intention zu beweisen, er ist Sohn Gottes. Da muss ich jetzt den Psalm 2 nochmal lesen und gucken, wie wird es da entfaltet. Okay? Sollen wir das machen? Okay, lesen wir Psalm 2. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie in seinem Zorn, in seiner Zornesglut schreckt er sie. Hab doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinen heiligen Berg. Lass mich die Anordnungen des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zum deinen Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Ein so gewaltiger Psalm. Jetzt haben wir, was ich gelesen habe, und wir wissen vom Hebräerbrief, jetzt geht es hier um Jesus. Habt ihr ihn jetzt in den anderen Versen auch entdeckt? Darf ich so sagen, ist es schon etwas leichter, in den anderen Versen ihn zu entdecken? Weil wir jetzt automatisch nicht mehr an wen denken? An uns und automatisch nicht mehr an wen denken? An David, sondern automatisch an wen denken? An Jesus. Und auf einmal kommen die ganzen Szenen in dem Leben, im Dienst Jesu, kommen uns in Erinnerung, weil das, was da jetzt angesprochen, es klingt, es hallt wieder. Stimmt, da war doch was mit den Königen, die ihn verworfen haben. Stimmt, da war doch was mit einer Krönung. Stimmt, da war doch was mit einem Erbe und mit einem eisernen Stab, mit dem man die Völker zerschlägt. Da war doch mal wo. Und auf einmal klingelt in meinem Gedächtnis, oder ich denke darüber, an welcher Stelle, wo habe ich das schon mal gelesen? Wo finde ich das wieder? Und dann beginnt das Studium. Ich zeige euch zwei Stellen, die mir wiederum beweisen und belegen, dass dieser Psalm christologisch zu verstehen ist. Geht mit mir in Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 4. Jesus ist gestorben, wurde verworfen. Wer hat ihn gekreuzigt? Pilatus. Von wem überliefert? Vom Volk, von den Juden und von dem Herodes, richtig? Da ist er auferstanden, ist zur Herrlichkeit Gottes, wurde er gesetzt, hat die Herrschaft als der König angetreten und jetzt verkündigen das die Jünger und die predigen und man sitzt sie gefangen, man bedroht sie, dass sie von diesem herrlichen auferstandenen Jesus nicht reden sollten. Und sie reden trotzdem. Dann setzt man sie in Gefängnis. Nee, noch nicht, danach. Man bedroht sie und sagt, wehe, ihr redet, dann dürfen sie gehen. Dann kommen sie in ihre Gemeinde, in die erste Gemeinde und sagen, wisst ihr, was mit uns passiert ist? Wir haben Jesus gepredigt und sie haben uns bedroht. Sie haben gesagt, wir dürfen davon nicht reden. Und dann sagen sie, oh, wir müssen beten. Wir müssen beten. Dann beginnen sie zu beten. Und schaut mal, was sie beten. Apostelgeschichte 4, ab Vers 23 möchte ich euch lesen. Es ist so ein herrliches Gebet. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündigten alles, was die Hohepriester und die Ältesten zu ihnen gesagt haben. Wisst ihr, was bei uns in der Gemeinde dann passieren würde? Wir würden alle deprimiert werden und enttäuscht werden und sagen, oh nein, die Tür ist zugegangen. Oh, sie hassen uns, wir dürfen nicht mehr predigen, was machen wir jetzt? Wir werden entmutigt und kraftlos, weil man uns bedroht hat, uns zu schlagen, vielleicht sogar umzubringen. Aber guck mal, was die Reaktion von ihnen ist. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast. So, wer redet? Der Heilige Geist. Wen gebraucht er? David. Und jetzt schaut mal, warum toben die Nationen und sinnen eitel die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und den Gesalbten und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt, also merkt ihr, er zitiert was? Oder sie zitieren im Gebet was? Psalm 2. Das ist der Einstieg vom Psalm 2. Und jetzt guck mal. Denn in dieser Stadt versammeln sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus. Von dem da die Rede ist, sagen sie, das ist jetzt der Knecht Jesus. Sie haben verstanden, was im Psalm 2 steht. Und dann sagen sie, denn du gesalbt hast, sowohl Herodes, auch Pontius Pilatus, mit den Nationen und mit den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und deinen Ratschluss vorher bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Wisst ihr, warum die Gemeinde nicht entmutigt war? Weil sie Psalm 2 kannten. Sie waren nicht überrascht. Sie waren, oh nein, wir werden bedroht von den. Sie wussten, die haben verstanden, die haben bei Jesus gelernt. Spätestens dann haben sie es verstanden. Die waren davor ein bisschen da noch nicht so auf der richtigen Spur. Jetzt haben sie verstanden. Wenn im Psalm 2 das steht und sich das alles so erfüllt, ja, wer regiert? Ja, er. Das ist der Ratschluss Gottes. Also müssen wir uns nicht fürchten, es passiert das, was schon längst auf vielerlei Art und Weise durch die Propheten ja gesagt worden ist. Könnt ihr die Ermutigung und den Trost sehen, wenn man die Psalmen richtig liest? Das heißt, hey, hier passiert keine Katastrophe. Mit Jesus ist keine Katastrophe passiert, kein Unglück. Mit uns passiert auch keine Katastrophe und kein Unglück. Mit uns passiert nur all das, was schon längst die Propheten gesagt haben. Und so beten sie. Abgesehen davon von der herrlichen Lektion, die wir hier dadurch lernen, was lernen wir? Die Urgemeinde hat Psalm 2 auch auf wen ausgelegt? Auf Jesus. Jetzt habe ich schon zwei Beweise, aber ich gebe nur noch einen. Apostelgeschichte 13. Immer zwei oder drei Zeugen. Das ist das Prinzip, darum dauert meine Bibelarbeiten, Predigen immer so lange. Weil ich muss sie bringen. Ganz ehrlich, mein Zeugnis ist nicht viel wert, aber das der Schrift umso mehr. Apostelgeschichte 13. Paulus hält eine Predigt, eine gewaltige Auslegung des Alten Testaments. So herrlich. Wo steige ich ein? Ab Vers 26. Ihr Brüder, Söhne des Geschlechts Abrahams, und ihr, die unter euch Gott fürchtet, uns ist das Wort dieser Rettung gesandt. Denn die in Jerusalem wohnen und ihre Obersten haben, da sie diesen nicht erkannten, auch die Stimme der Propheten erfüllt, die an jedem Sabbat gelesen, indem sie über ihn Gericht gehalten haben. Sie haben unwissend das getan, was die Propheten alle schon längst gesagt haben, dass es passiert. Sie haben unwissend zu der Erfüllung der Schrift beigetragen. Ein interessanter Gedanke, gell, dass unser Ungehorsam sogar die Schrift erfüllt. Nicht nur der Gehorsam, sondern Ungehorsam auch. Warum? Weil Gott all das weiß, nämlich unser Gehorsam und unser Ungehorsam. Ich wäre natürlich wär wesentlich froher, wenn durch mein Gehorsam die Schrift sich erfüllen würde, als durch mein Ungehorsam, dass ich mich mehr in den Bibelstellen wiederfinde, die den Gehorsam beschreiben, als den Ungehorsam. Aber ich muss ehrlich zugeben, ab und zu finde ich mich auch auf der anderen Seite. Und dann heißt folgendes, Vers 29. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was über ihn geschrieben ist, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten sie in die Gruft. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm hinaufgezogen waren von Galiläa nach Jerusalem, die jetzt seine Zeugen an das Volk sind. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, das ist Hebräer 1, dass Gott sie uns, die ihren Kindern erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie er auch im zweiten Psalm geschrieben steht. Du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. So, wie versteht Paulus Psalm 2? Auch auf Jesus, oder? Also zwei oder drei Zeugen, spätestens hier, kann ich nicht sagen, aber ich sehe ihn in dem Psalm 2 Jesus nicht. Ich finde es gut, dass er mit Psalm 2 anfängt. Warum? Er ist ziemlich einfach. Er ist ziemlich eindeutig. Und jetzt habe ich die Belege, jetzt habe ich auch den Inhalt und es ist doch recht einfach, im Psalm 2 in Christus zu finden. Was ich jetzt nicht mache, ich lege euch den Psalm 2 jetzt erstmal nicht aus. Das wäre natürlich für sich selbst ein großer Gewinn. Ich will euch noch etwas anderes beibringen. Das heißt, jetzt habe ich verstanden, im Psalm 2 geht es um Jesus. Und jetzt müsste ich den Psalm 2 studieren. Aber um die Bibel zu studieren, was ist das oberste exegetische Prinzip? Was muss man mindestens 7-mal beachten? Wer weiß es noch? Erstens, Kontext. Zweitens, Kontext. Drittens, Kontext. Viertens, Kontext. Fünftens, Kontext. Sechsten, echt Kontext und sogar 7-mal Kontext. Man muss also die Bibel nicht nur 7-mal lesen, man muss sie 7-mal im Kontext lesen. Das heißt, man muss immer schauen, wie wird der Gedanke innerhalb der Bibel, innerhalb vom Buch, innerhalb vom Kapitel entfaltet. Das kostet Zeit. Die hat nicht jeder, ich weiß es. Und auch nicht jeder hat die Berufung, ich weiß es auch. Und das ist kein Vorwurf, das ist auch kein, ich sage nicht, dass jeder von euch das leisten muss, aber Gott hat Gaben der Gemeinde gegeben, die das eben leisten können und müssen. Ich habe das Privileg, aus Gottes Gnade, der unfähigste aller Knechte, kleinste, dass ich das tun darf. Ich durfte von meinem Beruf als Kaufmann aussteigen und ich darf jetzt jeden Tag das tun. Ich habe es heute Morgen am Frühstückstisch gesagt, einer aus unserer Gemeinde sagt, Willi, ich kann nicht lesen. Also er ist nicht ein Analphabet, sondern er sagt, wenn ich lese, ich verstehe nicht, meine Gedanken, ich kann nicht mal normale Bücher lesen. Es fällt mir so schwer. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich lese für dich. Ich werde für dich lesen, 7-mal. Und ich werde für dich 7-mal den Kontext beachten. Ich bitte nur eine Sache von dir. Komm, setz dich hin und hör das an. Und das ist unser Bund. Den Vertrag habe ich mit ihm geschlossen. Und er kommt Sonntag für Sonntag, setzt sich hin und hört, was ich 7-mal gelesen habe. Weil er das nicht lesen kann. Aber ich kann das. Und deswegen, wir müssen den Kontext und immer den ganzen Kontext beachten. Ich möchte euch nur kurz zeigen, wie das Wissen, dass im Psalm 2 es um Jesus geht, wie auf einmal der Kontext hier in Psalmen aufgeht. Ich möchte euch ganz kurz den Kontext von den ersten fünf Psalmen zeigen. Kennt ihr Psalm 1? Habe ich ihn letztes Mal mit euch besprochen in der Einleitung? Gott sei Dank. Ja? Nicht, dachte ich. Okay. Also, ganz kurz. Der berühmteste Psalm neben Psalm 23. Ja? Ich lese nur ihn kurz an. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünde nicht betritt und nicht am Kreis der Spötter sitzt. Okay? Kennt ihr den? Sondern wer ist glücklich? Wie wird er beschrieben? Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und darüber sein Gesetz sind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen und seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Klingt das gut? Also, nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, der Wind verweht. Darum besteht der Gottlose nicht im Gericht, noch der Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Gottlosen vergeht. Bekannter Psalm. So, normalerweise, wie lesen wir den Psalm? Wie predigen wir diesen Psalm? Auf uns. Eine Drei-Punkte-Gliederung predigt. Was muss ich tun, damit ich Frucht bringen kann? Was muss ich tun, damit ich glücklich werde? Was muss ich tun, damit ich jederzeit, wie der Baum an Wasserbächen, zapft? Also, ich muss Lust haben am Gesetz. Und schon wird es schwierig. Ich muss über das Gesetz nachsinnen, Tag und Nacht. Doppelt schwierig. Ja, wann bleibt die Zeit zum Schlafen? Tag und Nacht. Glücklich der Mann. Wer ist wirklich glücklich? Drei Dinge. Der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Wer hat noch nie sich einen Gedanken über den Rat der Gottlosen sich gemacht? Wir hatten ihn darüber nachgedacht, es wäre eigentlich echt nicht schlecht, auch mal die Sau rauszulassen. Mann, warum darf ich das nicht, es wäre doch auch schön mal für mich. Oh, warum dürfen die Heiden das tun? Mein Freund damals, als wir jung waren, so ein Tier, Vize-deutscher Bodybuilding-Meister, sagte zu mir, Willi, wenn ich bloß kein Christ wäre. Ich sage, wie kommst du drauf? Ich brauche Geld, können einfach die Bank überfallen. Ich bin bloß kein Christ. Ja, alles klar. Noch nie sich mit dem Gedanken aus. Was wäre mal den Rat der Gottlosen zu folgen? Was würde dabei rauskommen? Ich würde reich werden, ich könnte Bank überfallen. Das ist extrem. Ihr seid auch keine Bodybuilder. Aber wer ist nie den Gedanken mal nachgegangen? Das ist noch nicht alles. Das Zweite ist, der den Weg der Sünde nicht betritt. Wer hat noch nie gesündigt? Wer ist noch nie den Weg der Sünde gegangen von euch? Und dann, ich mache es kurz, und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Übrigens, als wir in Russland gewohnt haben, war Fernseher tabu. Ich bin in einem sehr gesetzlichen Kontext aufgewachsen. Und wenn man mal bei jemandem war, der einen Fernseher hatte und dann Trickfilme angeschaut hat, oh, man saß im Kreis der Spötter. Ja, da hat man sich hingesetzt. Fernseher geschaut. Wisst ihr was? Jetzt predigen wir darüber und sagen, Freunde, wir dürfen das nie tun. Dann sind wir glücklich und dann sind wir zu beneiden. Dann sind wir glückselig und gerettet. Dann haben wir Anteil an der Gemeinde. Habt ihr solche Predigten schon mal gehört? Vielleicht nicht gerade am Psalm 1, aber wie oft predigen wir genau das? Die Frage ist aber jetzt, das ist die Voraussetzungen, um den Weg nie betreten, nie darüber nachdenken, nie darin leben. Immer das Wort Gottes lieben und darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Nur dann bringt man Frucht. Und jetzt frage ich, wer hat das mal jemals geschafft von euch? Das ist der Punkt. Hier am Anfang, glücklich der Mann. Und wisst ihr, wer der Mann ist? Halleluja. Ist mir ein bisschen zu laut, aber ich sage es halt. Ja, zu leise wollte ich sagen eigentlich. Hier heißt im Hebräischen Ish. Hier heißt nicht glücklich der Mensch. Hier heißt auch nicht glücklich der Adam. Glücklich der Mann. Es ist ein Mann, nicht eine Frau. Nichts gegen euch Frauen. Aber in dem Moment habt ihr keine Chance, glücklich zu werden. Warum hier heißt glücklich der Mann? Hier steht nicht glücklich die Frau. Ja, kann man so übertragen, auch die Frauen. Kann man nicht, weil das Wort es nicht macht. Das ist, was wir gerne drin lesen. Wir legen Dinge hinein. Das Wort sagt der Mann. Und die Frage oder die Punkte ist, dieser Mann ist Christus. Er hat das nie getan. Er hat nie über das Böse nachgedacht. Er hat nie in den bösen Wege beschritten und hat nie im Bösen gelebt. Er ist der, der Lust hat am Gesetz Gottes. Und er ist der, der über das Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Und er ist der Baum des Lebens, der Frucht bringt, zwar jeden Monat. Wie viel? Zweimal. Und seine Blätter, Heilung der Nation. Er ist der Baum aus dem Garten Eden. Er ist der Baum aus der Offenbarung Kapitel 20. Er, das ist der Baum. Und jetzt möchte ich euch kurz was zeigen. Lest mal mit mir nochmal Psalm 2. Psalm 2. Vers 12. Manche werden überrascht sein, dass das da steht, was da steht. In eurer Übersetzung kann sein, dass da etwas anderes steht. Küsst den Sohn. Wer ist der Sohn? Jesus, das ist der König, der gesalbt worden ist. Und jetzt heißt es, küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Wisst ihr was? Psalm 1 und Psalm 2 ist die Überschrift für die ganzen Psalmen. Die Psalmen beginnen so, wer kann glücklich werden? Und was muss als erstes kommen? Das Gesetz. Denn das Gesetz sagt mir, das ist der Maßstab Gottes. Wer kann es erfüllen? Niemand. Wen brauchen wir? Jesus. Glücklich der Mann, der sich bei diesem Mann birgt. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Bei wem? Bei diesem Jesus. Warum? Weil er für dich und für mich alles getan hat. Versteht ihr das? Schaut mal, findet ihr eine Überschrift zwischen Psalm 1 und Psalm 2? Was glaubt ihr, warum ihr da keine findet? Weil Psalm 1 und Psalm 2 zusammengehören. Jetzt will ich euch sagen, wenn aber Psalm 2 von Jesus spricht, könnte es sein, dass Psalm 1 auch von Jesus spricht? Ja, natürlich. Versteht ihr meine Argumentation? Seht ihr den Zugang, wie man vom Hebräerbrief auf Kapitel 1, aus einem Vers in Kapitel 1, ein Zitat, wie uns auf einmal ein Zugang zu den Psalmen gewährt wird, der uns Christus vor Augen malt? Das ist noch nicht alles. Wir bleiben noch ganz kurz, 5 Minuten habe ich. Machen wir. Was kommt nach Psalm 2? Jeder, der rechnen kann, 3. Gucken wir hin. Der Psalm 2 gibt mir genauso den Kontext vor dem Psalm 3. Um was geht es in dem Psalm 3? Ich lese nur Vers 2. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Was glaubt ihr, von wem hier die Rede ist? Ich werde so oft fragen, bis bei euch das aus der Pistole kommt. Danke. Ich sage, wer? 2 Punkte. Jesus Christus dann. Ja. Jesus. Versteht ihr? Ich zweifle nicht daran, dass David Leiden erlebt hat. Aber ich bin davon überzeugt, als David von den Leiden schrieb, er nicht von seinen schrieb, sondern von den Leiden Christi schrieb. Aber die Leiden, die er erlebte, machten ihn überhaupt erst empfänglich und bereiten sein Herz vor, damit er verstand, was er zu schreiben hat. Das heißt, erlitt er Verlassenheit. Dann sagt Gott, David, es ist nicht gut, wenn du verlassen bist. Nein, gar nicht gut. Weißt du was? Mein Messias, mein Sohn, er wird sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oh, echt, ja, das wird er für dich tun. David, hast du erlebt, als dein sogar Familienmitglied, dein Sohn sich gegen dich aufgestellt hat? Oh ja, und dann wird er sagen, weißt du, einer seiner Ängsten wird gegen ihn die Verse erheben und wird gegen ihn aufstehen, wird ihn verkaufen. Schlimm, oh, natürlich schlimm, weil David es selbst erlebt hat. Ich gehe damit Heinz, dass ich sage, wir sind keine Feinde der Erlebnistheologie. Aber Wort und Werk oder Werk und Wort, alles gehört zusammen. Leben und Wort gehört zusammen. Wir erleben etwas und dann kommt das Wort, wir erfahren etwas, dann kommt das Wort und sagt, das ist das. Ach so. Es gibt zwei Linien. Ich zeichne sie mal mit meiner Hand hier. Ja, guckt mal mit. Also da gibt es oben eine Linie, das ist die Erfahrungsebene, das ist die Lebenslinie. Und durch die Zeit, wir machen viele Erfahrungen, wir erleben Dinge. Und oft erleben wir Dinge, die wir nicht verstehen. Dann gibt es unten eine Wissenslinie, eine Erkenntnislinie, eine Theologielinie, wenn man das sagen mag. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn beide Linien parallel laufen, dann erleben wir Dinge und bekommen sie vom Wort Gottes erklärt und wir haben permanent Erleuchtung. Dann verstehen wir den ganzen, das, was ich jetzt erlebe, das ist darum. Das ist der verklärte himmlische Zustand. Die Realität ist folgendes. Es gibt Zeiten, da haben wir einen Lebensüberhang. Die Erfahrungslinie ist größer. Und dann gibt es Zeiten, an solchen Wochenenden, da gibt es einen Erkenntnisüberhang. Da haben wir mehr Erkenntnis als Erfahrung. Aber es gibt so Zeiten, wir erleben etwas, die Linie läuft und dann kommt die Erkenntnis. Und in dem Moment, wo sich beide Linien überschneiden, wisst ihr, was dann passiert? Das sind eure Aha-Erlebnisse. Dann geht einem das Licht auf. Ach so, wenn das, was ich erlebe und was ich höre, wenn das in Einklang kommt, das sind unsere Lernmomente. Dann macht es auf einmal Klick, dann macht es auf einmal Sinn. Und darin offenbart sich Gott in zwei Dingen immer, im Wort und im Werk. Im Tun, im Handeln und im Reden. Das ist, was ich gestern auch versucht habe, euch zu sagen und dann irgendwie nach Hause ins Bett gegangen bin und dachte, ich habe voll versagt. Das Wort erklärt das Werk und das Werk bestätigt das Wort. Und wir dürfen nie das eine gegen das andere. Ich weiß, um Gemeinden, die erlebnispädagogisch groß unterwegs sind, die alles auf eine Erfahrung setzen. Aber nur weil das übertrieben wird, dürfen wir das nicht mit dem Bade ausschütten. Und ich weiß, das sind Gemeinden, die sagen, nur das Wort. Und so, dann, also wir dürfen nicht in Extreme fallen. Wir sind Meister darin. Wir müssen versuchen, immer ganzheitlich, lass uns in dem Thema bleiben, zu Ende gehen, zu Ende denken. Und das beginnt, indem wir unser Denken heiligen, unsere Ohren, unser Mund. Wir müssen ganzheitlich in diesen Dingen uns bewegen. Genau das Gleiche hier auch. Also, darf ich das kurz noch senden? Zwei ist auch gut. Also, schaut mal. Psalm 1 sagt, das ist der Maßstab Gottes, das ist Gesetz. Glücklich, wer so lebt. Oh, ich kann aber nicht. Ja, genau. Darum hat Gott einen König geweiht. Und wehe, man verwirft ihn. Denn wer ihn nicht verwirft und ihn küsst, der ist zu beneiden. Und dann kommt die nächste Situation. Aber sie haben ihn verworfen. Er ist bedrängt und zahlreich sind die, die gegen ihn sind. Sie haben ihn nicht angenommen. Und dann, das ist sein Leiden. Er kommt in die Welt, um genau für sie die Gerechtigkeit zu erfüllen. Und was machen sie? Sie verwerfen ihn. Und jetzt schaut mal Psalm 4. Wenn ich rufe, antworte mir, Gott meiner Gerechtigkeit, in Bedrängnis hast du mir Raum gemacht, sei mir gnädig und höre auf mein Gebet. So wie kommt man, wie bekommt man diese Glückseligkeit, wie kommt man zu diesem König? Bekenntnis, Buße, Hoffen auf die Gnade und vor allem, jetzt schaut mal mit mir, Vers 3 und 4 und folgende, ihr Herren Söhne, wie lange bleibt meine Ehre zu Schande? Verkehrt werdet ihr eitles Lieben und Lüge suchen. Wie lang wollt ihr in der Unkenntnis und in der Falschheit leben? Und jetzt, erkennt doch, dass der Herr einen Frommen für sich ausgesondert hat. Wer ist dieser Fromme? Jesus. Es ist nicht David. Er hat einen Frommen ausgesondert. Und jetzt, um was geht's? Wie kann man glücklich werden? Der Psalmist sagt, ihr müsst doch etwas erkennen. Ihr müsst den Frommen erkennen. Erkennt, wen Gott ausgesondert hat. Welchen Mann hat er ausgesondert? Wer ist dieser König? Erkennt ihn. Und jetzt schaut mal, wie man ihn erkennen soll. Vers 5. Erbebt, aber sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen auf euren Lagen, aber seid, wisst ihr, was er sagt? Ja, geht den Weg, denkt darüber nach, ringt damit. Es kann sein, es wird in euren Herzen ein Beben auslösen. Manche werden sich ärgern. Ja, das kann auch nicht sein. Wisst ihr, was man mir gesagt hat, als ich so den Psalm 1 gepredigt habe? Das war eine meiner ersten Predigten in der Russlandsdeutschen Gemeinde. An der Schule, an der meine Frau Rektorin ist, ist der Leitspruch Psalm 1. Das ist der Baum. Und das bracht man den Kindern bei. Die werden dann glücklich, wenn sie alles tun, was Gott will. Dann sind sie glücklich. So hat man die Kinder dort erzogen. Und als ich in Gemeinde darüber gepredigt habe, hat man mir gesagt, du nimmst uns den Psalm weg. Ehrlich. Und man hat diese Predigt genommen und zu RAF geschickt, damit sie mich prüfen, ob ich nicht ein Irrlehrer bin. Weil ich ihnen gesagt habe, im Psalm 1 ist Christus und nicht ihr. Wie kannst du wagen? Du nimmst uns den Psalm weg. Erbebt, ja, ärgert euch darüber, ja, ihr seid nicht ihr, ja, ist okay, aber wisst ihr was, sündigt nicht. Bei all dem Nachdenken und bei all dem Ringen, begeht nicht die Sünde. Welche Sünde? Dass ihr nicht an ihn glaubt. Macht es nicht, dann sagt er, denkt nach in euren Herzen auf eurem Lager, aber seid, bevor ihr rummotzt, bevor ihr euch aufregt, bevor ihr hier sagt, nö, es kann gar nicht sein. Piano. Denkt mal zweimal drüber nach, ob es nicht doch vielleicht wahr ist. Seid nicht zu schnell, es zu verwerfen. Und jetzt Psalm 5 und dann, sorry, mein Freund, und dann nicht. Wisst ihr, was jetzt kommt? Könnt ihr mir bis dahin vom Gedankengang folgen, wie die Psalmen aufgebaut sind? Psalm 1, Psalm 2, Psalm 3, Psalm 4 und jetzt schaut mal auf Psalm 5. Horche auf die Stimme meines Schreins, mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Wisst ihr, was der Psalm 5 ist? Die erste Antwort. Hier finden wir eine Reaktion auf das Nachdenken. Hier finden wir eine Reaktion auf die Darstellung, auf die ersten vier Psalmen. Hier kommt die erste Antwort des Psalmisten, der sagt, oh mein König, ja klar will ich mich bei dir bergen, denn dieser König ist mein Gott. Dieser König ist Gott und dieser Gott ist der Mann und bei dem will ich mich bergen. Das ist Psalm 1 bis 5. Und wie komme ich drauf? Weil mir der Hebräerbriefschreiber sagt, dass im Psalm 2 es um Jesus geht. Und dann sage ich, dann will ich mir den Kontext anschauen. Dann ist es nicht nur der eine Vers, der um Jesus geht. Wahrscheinlich, wenn er in dem Vers Jesus fand, dann kann sein, dass in anderen Versen auch was mit ihm zu tun haben. Also gucke ich danach. Okay, könnt ihr mir folgen? Das macht spannend. Das macht höchst interessant. Und die so geliebten Psalmen, die wir auf alle Tassen und Kärtchen drucken und so selten darin Christus finden, das Evangelium pur. Wir haben ein Beispiel genommen. Nach der Pause machen wir noch ein. Da gehen wir nicht in Psalmen, da gehen wir in Chronik- und Samuelbücher. Okay? Also, lasst euch kurz das Wasser schmecken in 5 Minuten.